Ich möchte uns heute einen Vers in Erinnerung rufen, der oft mehr oder weniger überlesen wird. Ein Vers, den wir manches Mal, habe ich den Eindruck, kaum wahrnehmen. Der Vers danach, der ist sehr bekannt, der wird immer wieder zitiert und der wird auch gemocht. Aber 1. Johannes 1, Vers 8, da sieht das anders aus. Da steht: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Schon mal gehört? Bewusst wahrgenommen? Weil der so wichtig ist, wiederholt Johannes den sogar. Nach dem bekannten Vers. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Christen sind doch neue Menschen, oder? Da ist doch alles neu geworden. Christen haben doch einen Führer bekommen, der sie auf einen guten, geraden Weg führt, der sie leitet, den Heiligen Geist. Der macht doch keine Fehler, oder? Da kann doch nichts mehr schieflaufen, oder? Und wäre Gott nicht arg enttäuscht, wenn wir auf dem Weg mit ihm immer noch irgendwo Fehler machen? Sagt Johannes nicht selbst: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt? Oder dann zwei Verse später: Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten? Was sind wir für arme Menschen, wenn wir wirklich glauben, wir dürften keine Fehler mehr machen? Fehler erlaubt. So habe ich diese Predigt für mich unterschrieben, überschrieben. Welch ein Druck ist das, wenn ich glaube, wenn ich mit Jesus lebe, dann dürfen, können, sollen, wie auch immer, keine Fehler mehr passieren. Johannes schreibt es anders. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber alleine für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Johannes sagt da eben gerade nicht, wer zu Christus kommt, hat keine Fehler mehr, ganz im Gegenteil. Er sagt, wer zu Christus kommt, der weiß, wo er hingehen kann mit seinen Fehlern. Der weiß, wo er sie abgeben kann. Der ist eingeladen, sie zu Jesus zu bringen und darf sie da loswerden. Und das nicht nur irgendwann einmal ganz am Anfang, sondern immer wieder. Die Sünden der Welt, die spricht er extra nochmal an. Dass die Welt ihre Fehler, ihre Sünden macht, das ist nicht die Frage. Aber hier sind wir angesprochen, nicht allein für die unseren. Gilt das auch für die der ganzen Welt? Lass die Welt mal außen vor. Wir, du und ich, wir sind angesprochen. Und uns, dir und mir, sagt Johannes hier, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, wir hätten keine Fehler, dann lügen wir. Punkt, um, fertig, aus, Ende. Und die Bibel ist voll von Menschen, die das zeigen. Die Bibel ist voll von Menschen, die Gott beruft und gebraucht und die trotzdem mittendrin noch ihre Fehler machen. Und zwar zum Teil heftige Fehler. Eine erste Person, an die ich da gerne erinnern möchte, ist Abraham. Abraham, der Urvater des Volkes Israels, Abraham, der Urvater des Glaubens, Abraham, der erste herausgerufen aus, ja, allen Völkern. Den beruft Gott von Haran und sagt ihm, zieh in das verheißene Land, gibt ihm ja eine wunderbare Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann zieht Abraham los. Das Erste, was er dann erfährt im verheißenen Land, ist eine Hungersnot. Was macht Abraham daraufhin? Er packt seine 7 Sachen wieder neu zusammen und zieht weiter. Er zieht weiter Richtung Süden, dahin, wo er weiß, da ist keine Hungersnot mehr. Und dann macht Abraham etwas, das schlackern einem die Ohren. Er schaut seine Frau an, Sarah, und stellt fest, dass eine schöne Frau. Und er sieht, wie manche Männer nach ihr gucken und er bekommt Angst um sein Leben. Die könnten mich umbringen wollen, damit sie meine Frau bekommen. Also sagt Abraham zu Sarah, Sarah, lass uns hier so tun, als wärst du nicht meine Frau. Du bist immerhin meine Halbschwester, lass uns deutlich betonen, du bist meine Schwester. Dann stehe ich nicht in Gefahr. Toll, oder? Welche Ehefrau wäre stolz auf ihren Mann? Das war Abraham. Gott demütigt ihn dann ganz schön dafür, denn das kommt natürlich ans Licht. Gott lässt nicht zu, dass Sarah da von dem fremden König begrapscht wird. Und der König stellt Abraham dann nachher zur Rede. Aber das war Abraham. Und sagt Gott dann danach, also lieber Freund, ich habe mir das anders vorgestellt, so nicht. Lass uns das nochmal irgendwie anders probieren. Nein. Gott schreibt seine Geschichte weiter mit Abraham. Es erstaunt mich immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, dass von Gott kein einziges Wort dazu kommt. Kein Kommentar. Und das ist nicht der einzige Fehler, den Abraham hat. Er hat die Verheißung von Gott, dein Nachkommen, der wird von dir alles erben. Aber er sieht sich und seine Frau älter werden und da kommt kein Nachkomme. Und was passiert? Abraham hat die blendende Idee, na dann müssen wir ein bisschen nachhelfen, ne? Beziehungsweise Sarah hat die Idee, aber er steigt ja voll mit ein. Schließlich ist es ja seine Sache, dann zu seiner Magd Hagar zu gehen und mit ihr dann einen Nachkommen zu zeugen. Das war nicht Gottes Plan, ganz und gar nicht. Ismael war nicht der, den Gott verheißen hat. Das war eigenmächtig. Und dafür wird Abraham auch noch ziemlich teuer bezahlen. Sagt Gott, also lieber Freund, ich habe dir Vertrauen, von dir Vertrauen erwartet, so nicht. Nein, Gott schreibt weiter. Und das Allerverrückteste ist dann, dass Abraham den Fehler, den er da in Ägypten gemacht hat, nochmal macht, genau den gleichen Mist. Im Kapitel, bevor Isaak geboren wird, da ist er bei Abimelech und wieder geht es ihm so wie schon Jahre vorher, nachdem er schon Jahre mit Gott gelebt hat, dass er denkt, Mensch, meine Frau ist schön, ich bekomme hier Angst und Bange um mein Leben, wenn jemand sie haben will, das ist meine Schwester. Er macht den gleichen Mist nochmal. Und trotzdem ist und bleibt Abraham der Stammvater des Volkes Israels. Trotzdem ist und bleibt Abraham der Stammvater des Glaubens schlechthin, der auch im Neuen Testament ja als Grund dient, auf dem wir immer wieder neu unsere Füße stellen. Daran hält Gott fest. Fehler erlaubt. Eine weitere Person, die da heraussticht, was das Thema Fehler angeht, logisch, der Enkel von Abraham, der Jakob. Gott sagt dem Abraham zu, du und deine Nachkommen, Aber diese Nachkommen, die müssen doch dann wenigstens so einigermaßen da reinpassen ins Konzept, oder? Also Jakob passt da nicht rein. Jakob, dieser Name, heißt ja schon der Überlister, der Listenreiche, der andere übers Ohr haut. Und genau das tut er von Anfang an. Er kennt seinen Bruder ziemlich genau. Als der müde von der Jagd nach Hause kommt, da luchst er ihm ja alleine schon das Erstgeburtsrecht ab für einen Linseneintopf. Hat keine Skrupel, seinen Bruder da schon übers Ohr zu hauen. Aber dann erst die Geschichte mit dem Segen. Dann erst die Geschichte, wo Jakob ja nun wirklich nicht nur mit List und Tücke, sondern wirklich, er gibt sich vor seinem blinden Vater als seinen Bruder aus. Lügt da ausdrücklich, bist du Esau? Ja, das bin ich. Verkleidet sich für den Vater mit Fellen, damit er genauso riecht und sich anfühlt wie sein Bruder, um den Segen Gottes zu ergaunern. Kann sich Gott zu sowas stellen? Man sitzt davor und liest das und denkt, das Verrückte aber ist, Gott stellt sich dazu. Gott hält an diesem Mann fest. Menschen tun das nicht. Jakob muss fliehen. Er flieht in die alte Heimat seines Großvaters. Er flieht nach Haran, zur Familie. Aber auch da ist und bleibt er derselbe. Der andere betrügt. Man muss die Geschichte mal lesen. Er wird zwar selber auch betrogen, wir kennen die Geschichte ja mit Rahel und Lea, aber dann geht es ja darum, dass er sich auch ein bisschen Reichtum erwirbt. Und da wendet er List und Tücke an. Ganz ehrlich, wenn ein solcher Mann mit einem solchen Verhalten, offensichtlichen Verhalten bei uns hier in unserer Gemeinde um Aufnahme bitten würde, ich glaube, wir als Ältestenkreis würden deutlich sagen, so geht's nicht. Und dann kämpft dieser Jakob bei seiner Rückkehr ins verheißene Land mit Gott. Dann kommt diese Geschichte da im Jabok. Und dann, ja, als Jakob und Gott wieder auseinandergehen, da stellt Gott dann fest über ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob bekommt den neuen Namen Israel, und Gott schreibt seine Geschichte genau mit diesem Mann weiter. Gott hält nicht nur an ihm fest, sondern er zeichnet ihn ja geradezu aus. Fehler? Und wie? Aber Fehler erlaubt. Eine weitere Person, die einem da ins Auge sticht, wenn man die biblischen Berichte so liest, ist Mose. Als Mose 40 Jahre alt ist, steht da, da schaut er nach seinem Volk. Er ist aufgewachsen im Haus der Tochter des Pharao, also mit allem Luxus, Bildung und allem, was dazugehört. Aber er weiß offensichtlich, ich gehöre doch zu diesen Hebräern. Und im Hebräerbrief steht es ja dann nachher auch, er möchte seinem Volk helfen, möchte etwas Gutes tun. Er hat die besten Absichten, möchte seinem Volk zeigen, hier, es gibt einen Helfer für euch. Aber er greift dabei ganz, ganz furchtbar daneben. Er wird zum Mörder. Er kommt zu einem Streit, ein Ägypter und ein Hebräer. Er sieht ganz offenbar, der Ägypter handelt hier willkürlich, handelt falsch. Und er greift ein, indem er diesen Ägypter erschlägt. Er wird zum Mörder. Er meint, das noch vertuschen zu können. Schaut sich noch herum, nach rechts und links, hat's einer gemerkt und glaubt, könnte noch mal gut gegangen sein. Und merkt dann erst am nächsten Tag, dass es nicht gut geht. Es hat offenbar doch jemand mitbekommen und er muss sich aufmachen und fliehen. Das war keine Kleinigkeit. er hat sein Leben bis dahin verwirkt. Und wenn man Mose dann folgt, dann merkt man, er ist auch davon überzeugt, er selber, dass er nun auch für Gott, für sein Volk, für alles, für jede halbwegs vernünftige Aufgabe disqualifiziert sei. Als Gott ihm 40 Jahre später begegnet und ihn berufen möchte, da muss Gott regelrecht kämpfen darum. Eineinhalb Kapitel lang wehrt sich Mose mit Händen und Füßen und sagt, schickt jemand anders, mich nicht. Ich kann nicht reden, dies, jenes, welches. Nee, mach mal. Nimm jemanden anderes, bis Gott endlich mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, jetzt halt den Mund, ich sende dich, geh hin. Fehler? Und wie? Aber Mose hatte gewaltig Fehler. Aber Gott schreibt trotzdem mit ihm seine Geschichte und noch mehr. Da steht es nachher ausdrücklich. Er redet dann sogar mit Mose wie mit seinem Freund. Er macht Mose zu einem Menschen, der herausgehoben ist vor allen anderen. Einen Mörder. Einen, der von sich selbst überzeugt ist. Ich hab, bin und bring nichts mehr. Gott sagt, doch. Im Buch der Richter, da schlackern einem ja auch manchmal die Ohren. Nur um einen Richter zu nennen, sicherlich, ja, das Extrembeispiel, einer, der wirklich hervorragende Geschichten für die Kinderstunden liefert, dieser Simson, das war ein Typ. Aber der war Richter Gottes. Der konnte jähzornig werden, ohne Ende, mit einem Eselskinn backen, Leute erschlagen, einfach weil er wütend war. Auf seiner eigenen Hochzeit dann Rätsel stellen und als er dann mit List und Tücke die anderen dieses Rätsel dann bekommen, dann geht er hin und bringt dafür, wer weiß wie viele Leute um. Und dieser Mann, wie soll ich sagen, viel Intelligenz scheint da nicht sogar zusammen zu sein, ne? Dass er sich auf eine Frau einlässt, die versucht herauszufinden, worauf beruht deine Kraft. Und er lässt sich von ihr, also ich kann es nicht anders ausdrücken, wenn man das liest, so richtig blöd übertölpeln. Aber so richtig blöd. Er landet dann bei den Feinden. Er landet dann blind in Ketten. Und man könnte ja denken, okay, Haken dran, fertig, hat sich erledigt. Aber am Ende stellt sich Gott trotzdem nochmal zu ihm. Am Ende schafft er es, indem er da ein Gebäude zum Einsturz bringt, in dem auch Feinde, vor allem Feinde versammelt sind, mehr Philister umzubringen als vorher im ganzen Leben zusammen. Gott stellt sich trotzdem noch zu ihm. Fehler? Oh ja, Fehler waren da genug. Also ich bin mir ganz sicher, wenn ein Simson hier bei uns käme und fragte, ob er hiermit dazu gehören dürfte, den meisten würde ziemlich unwohl bei diesem Gedanken. Aber Gott macht ihn zum Richter seines Volkes. Samuel, ein Mann, dem sich wenig persönlich nachsagen lässt. Ein Mann, der die Integrität Gottes ein Stück wiederherstellt. Vorher hat Israel lange nichts mehr von Gott gehört. Durch ihn kann Gott endlich wieder zu seinem Volk reden. Er richtet sein Volk, er führt sein Volk. Ein Mann, aber wenn wir die Maßstäbe anlegen, die im Neuen Testament für Älteste genannt werden, wird es ziemlich schwierig. Als es darum geht, für Samuel die Nachfolge festzulegen, da stellt Israel fest, Samuel, dich wollen wir, du bist gut. Aber deine Söhne? Das, was du mit deiner Familie geschafft hast? Die du erzogen, großgezogen hast? Also, lieber Freund, das ist heftig schief gelaufen. Heftig schief. Die Söhne Samuels haben ihre Stellung gnadenlos ausgenutzt. Die Söhne Samuels, Hier haben sich da nicht nur bereichert, sondern buchstäblich ihre Stellung ausgenutzt, dass sie fein leben konnten durch die Einnahmen, durch die Opfer und all das, was da so gebracht wurde, sodass Israel schon sagte, nee, die wollen wir nicht, beim besten Willen nicht. Das war der Anstoß, dass Israel nach einem König schrie. Der hat in der Erziehung versagt. Hoffnungslos, übrigens längst nicht der Einzige. König Hiskia, ein König, den wir ganz hoch achten, weil er in der langen Reihe der Könige, die ja zumeist bei Gott nicht so unbedingt so ganz toll dastanden, eine rühmliche Ausnahme stellt. Hiskia stehen wir immer so ein bisschen strahlend und glänzend. Sein Sohn Manasse, der Sohn Hiskias, der war es, der dann allerdings Israel so weit führte, dass Gott dann sagen musste, um dieser ganzen Schuld Manasses willen kann ich Israel nicht mehr vergeben. Also in seinem eigenen Hause hat Hiskia heftig versagt. Und ebenso Josia, auch einer der wenigen strahlenden Könige, die selber persönlich von der Bibel uneingeschränkt akzeptiert werden. Es waren seine Söhne, die dann Israel schließlich in den Untergang geführt haben. Der erste Sohn, der König, wird aber dann kurz darauf von den Feinden abgesetzt, von den Ägyptern abgesetzt wird, und sein Bruder kommt auf den Thron und führt Israel, Juda, nur noch weiter weg von Gott. Als er stirbt, kommt sein Sohn auf den Thron, er bleibt nicht lang, nur 3 Monate. Und dann wird sein Onkel, also der dritte Sohn Josias, auf den Thron gesetzt, Zedekia, und das ist der letzte König Israels. Die Söhne Josias sind es, die ihr Volk dann in den Untergang führen. Zwei Beispiele möchte ich noch nennen. Na klar. David. Übrigens, das auch so nebenbei, Davids Familiengeschichte, das war auch eine einzige Katastrophe. Ein Sohn Davids vergewaltigt seine Halbschwester. Daraufhin ist der Bruder dieser Halbschwester so stinksauer, dass er den anderen wiederum umbringt. Ein Halbbruder den anderen. Und der eigene Sohn begehrt gegen David auf, putscht gegen seinen Vater, um selber den Thron zu bekommen. Aber das nur nebenbei. David selber hat auch genug Fehler gemacht. Der größte und schwerste natürlich, das ist uns allen bekannt, Bathseba. Ein König, der schon so viel erfahren hat. Ein König, der schon so viel Segen bekommen hat. Ein König, der so reich beschenkt ist. Und der muss dann eine verheiratete Frau zu sich ins Bett holen. David. Und als ob das nicht genug wäre, versucht das zu vertuschen, als er merkt, das ist nicht so ganz einfach, da ist er bereit, den Ehemann Bathsebas ganz bewusst in den Tod zu schicken. Mord. Und David war ja nicht irgendwer. David war nicht nur ein König, David war der König Israels. Bis heute der herausragende König. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Hat Gott nach diesem Ehebruch gesagt, das muss ich mir nochmal überlegen. Da müssen wir vielleicht was dran ändern. Nein, stattdessen durfte David auch danach noch weiter Fehler machen. Als er schon alt geworden ist, als er nun wirklich, man sollte annehmen, ein bisschen weise geworden wäre, da kommt David auf die blendende Idee, ich will mein Volk zählen, ich will doch mal gucken, wie groß ich bin. Sein eigener Heerführer, der nun wirklich kein besonders frommer Mensch war, der spürt schon, hier läuft was falsch, rät ihm ab. Gott selber warnt ihn da ganz deutlich, das ist ein Fehler. Aber David besteht auf seinem Fehler, schickt seine Leute los und lässt sein Volk zählen. Das hat Folgen fürs Volk. da sterben Tausende. Ändert sich da irgendetwas in der Stellung Davids? Verrückterweise nicht. Fehler? Oh ja. Oh ja. Aber offensichtlich erlaubt. David ist und bleibt der Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Name noch. Petrus. Wem sonst schleudert Jesus ein Wort an den Kopf, wie das, was er Petrus an den Kopf schleudert? Weiche hinter mich, Satan. Das findet sich in der ganzen Bibel nicht nochmal. Dass ein Mensch mit Satan, mit Teufel angesprochen wird. Das bei Petrus. Er war im Jüngerkreis der Herausragende, wird in allen Listen als Erster genannt, ist nachher der Führende, ist nachher der... Komisch, oder? Also wenn es Fehler gäbe, die einen abstufen, die einen so ein bisschen zurückstufen, dann wäre Petrus eigentlich so der erste Kandidat gewesen, irgendwo ein bisschen nach hinten zu rutschen. Aber Jesus behält ihn vorne. Er gehört zu den dreien, die er trotzdem immer wieder besonders mitnimmt, besonders teilhaben lässt, die er besonders nah an sich ranlässt. Nur um dann auch besonders von ihm enttäuscht zu werden. Petrus ist es, genau dieser Petrus, der Jesus dreimal verleugnet, dreimal überhaupt von sich weiß, ihn nur zu kennen, dreimal sagt, den habe ich nichts mit zu tun. Das war kein strahlender Held. Der hatte Fehler. Und die hören auch nachher nicht auf. Die hören auch nicht auf, nachdem Pfingsten geschehen ist, nachdem die Gemeinde gegründet ist, nachdem Petrus bewiesen hat, dass er was drauf hat. Nein, Paulus schreibt es ja dann, Petrus konnte immer noch schwerwiegende Fehler machen. Er war in einer heidenchristlichen Gemeinde und er hat mit diesen Heiden ja freien Umgang gehabt. Er hat ja selber die Erfahrung gemacht, Gott nimmt die dazu. Er hat mit ihnen gegessen, Gemeinschaft gehabt, ganz normal. Nur als dann Leute aus Jerusalem kamen und so ein bisschen schief guckten und daran erinnerten, Moment mal, du bist doch Jude und Juden dürfen nicht und was weiß ich, da macht er dann plötzlich einen Rückzieher und tut so, als gäbe es doch noch einen Unterschied zwischen Judenchristen und Heidenchristen und ja, stellt sich in seinem Verhalten dann über die Heidenchristen. Und Paulus muss ihn da vor der ganzen Gemeinde zur Rede stellen und ihn zurechtweisen und ihm auf den Kopf zusagen, hier hast du einen Fehler gemacht. Fehler. Deswegen ist Petrus trotzdem nicht abgeschrieben worden. Gestandene Gottesleute. Gestandene Gottesleute, auf ihrem Weg, zum Teil schon im Alter, als sie nun wirklich alles schon erfahren haben. Und trotzdem haben sie zum Teil gravierende Fehler gemacht. Aber keinen einzigen hat Gott danach abgeschrieben und gesagt, du nicht mehr. Das geht nicht. Das hat bei mir keinen Raum. Gott hat an jedem von ihnen festgehalten und hat ihnen allen ihre Aufgabe gelassen. Ja, zum Teil überhaupt erst danach die großen Aufgaben gegeben, sie ihnen anvertraut. All die Fehler, die diese Männer gemacht haben, standen offensichtlich nicht im Weg. Fehler erlaubt. Ich sage nicht erwünscht. Ich sage schon gar nicht gewollt, ganz bestimmt nicht. Aber all diese Fehler waren kein Grund aufzugeben. Manchmal mussten sie die Konsequenzen ihrer Fehler sehr deutlich spüren, ein Abraham musste seinen eigenen Sohn in die Wüste schicken, weil es zwischen Hagar und Sarah zum Streit kam. Und Sarah sagte, mit der zusammen unter einem Haus, das, unter einem Dach, das vertrage ich nicht mehr. Und Abraham musste den Sohn, der ja nun 14 Jahre lang sein einziger Sohn war, auf den er seine ganze Hoffnung gesetzt hat, den musste er jetzt plötzlich in die Wüste schicken. Das tut weh. Aber die Konsequenz musste er tragen. Mose macht ja nicht nur den einen Fehler, er hat auch einen Fehler gemacht nachher an der Quelle, wo er statt nur zu reden geschlagen hat. Gott lässt ihn nicht ins Land. Oder David muss miterleben, wie das Kind, das aus diesem Ehebruch entsteht, stirbt, tatsächlich stirbt. Und er kann mit all seinem Flehen und Beten nichts daran ändern. Und Petrus muss sich vor der ganzen Gemeinde von Paulus vorführen lassen. Die Konsequenzen haben sie zum Teil heftig tragen müssen. Aber Gott kam mit ihnen dennoch zu seinem Ziel. Bei keinem einzigen hat er gesagt, Fehler dürfen nicht sein. Nein, man kann es so überschreiben, Fehler erlaubt. Mehr noch, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Nochmal, es geht nicht darum, Fehler gut zu heißen. Es geht nicht darum, als wären sie erwünscht, gewollt. Nein, nein, das ist ja auch geschrieben, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist schon das Ziel. Aber Gott weiß, sie gehören einfach zu uns. Wir können gar nicht ohne. Wir sind Menschen. Und er gibt uns gerade die Möglichkeit, zu unseren Fehlern zu stehen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Das ist die beste Möglichkeit, mit den Fehlern umzugehen, nicht sie zu leugnen, so zu tun, als hätte ich keine mehr, zu versuchen, irgendwie mein Leben in einem besseren Licht darzustellen, sondern die Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir zu unseren Fehlern stehen. Ja, und sie dann Jesus hinhalten und sagen, die gehört zu mir. Mich gibt's nur mit ihnen. Du musst mich so nehmen, wie ich bin. Und dann sagt Jesus, genau so will ich dich. Genau dafür bin ich gekommen.